SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Wunderschönen guten Sonntagmorgen allerseits. Willkommen zu der SRF 1 Talkshow persönlich live aus dem TIC, einem Theater im Kornhaus zu Baden. Ihr könnt euch freuen, meine Damen und Herren, auf zwei spannende Persönlichkeiten, die uns im Verlauf dieser Stunde aus ihrem Leben berichten. Auf der einen Seite lernt ihr eine Hex kennen, eine moderne Hex, die auch Leiterin ist vom Hexenmuseum Schweiz in Auenstein, Kanton Aargau, die Vika Meyerspring. Guten Morgen.
Guten Morgen miteinander.
Und auf der anderen Seite ein Mann, der mit dem Trio Peter, Sue und Mark in den 70er Jahren sehr berühmt und sehr erfolgreich war. Seither hat er auch einige Höchst und Tiefst erlebt. Der Mark Dietrich, guten Morgen.
Guten Morgen miteinander.
Vika Meyerspring, wenn ihr jetzt auf einen Menschen trefft, den ihr vorher noch nie gesehen habt, wie jetzt heute Morgen der Mark Dietrich, auf was schaut ihr da?
Als erstes immer auf die Augen und auf die Hände.
Was zeigen die Augen von Mark?
Die Augen von Mark sagen, er freut sich auf die Sendung und ist gespannt auf deine Fragen.
Mark Dietrich, wenn ihr auf jemanden trefft, den ihr noch nie gesehen habt, wie jetzt heute Morgen die Vika, auf was schaut ihr?
Eigentlich ähnlich, also auf die Hände weniger, aber eigentlich auf die Augen, auf die ganze Erscheinung. Und da bin ich sehr, sehr, sehr positiv überrascht gsi heute Morgen.
Ich war auch ein bisschen gespannt, oder? Eine moderne Hex. Was ist eine jetzt das Hex, verrückt? Ja, die sind jetzt eine echte Hex, Vika Meyerspring. Also, was führt euch da dazu, das so zu sagen?
Weil ich das Leben und fühle. Das ist ein Teil von meinem Leben. Und ich habe das auch studiert und ich habe mich mit dem befasst.
Studiert?
Studiert, da kann man studieren. Das ist tatsächlich so.
Was, ist denn, was macht eine Hex, wie dir eine Seite aus? Was für Fähigkeiten hat die?
Es geht primär um die Selbstverwirklichung, also die eigenen Kräfte zu kennen, mit an sich selber zu arbeiten, sich kennenzulernen, aber auch die Verbundenheit zu der Natur, zu den Tieren. Das ist so ein
zu den Tieren, Natur, Krüttergarten und so solche Sachen.
Elemente, also Wetter, Verrissen.
Wie sieht euer Alltag aus?
Ähnlich wie bei jedem anderen. Also, man hat seine Verpflichtungen, man hat aber auch seine Rituale, die auch jeder hat, aber wir haben einfach ein bisschen andere. Und ansonsten sehr, sehr beschäftigt.
Ja, dann nimmt es dir schon Wunder, ja, dass das noch so für Rituale sind, die hier Tag ein, Tag aus gefeiert werden. Beim Mark Dietrich ist es so, dass er mal einmal ein Hitparadenstürmer war, Bankangestellter, Immobilienverwalter, Weinhändler und auch mal eine Zeit lang Strassenwischer, um mal ein paar Punkte aus diesem illustren Lebenslauf rauszupicken. Jetzt ist er pensioniert, der Mark Dietrich. Wie sieht ihr euch den Alltag jetzt aus?
Ich bin Rentner, Dani. Du darfst mir ruhig auch du sagen, weisst du, wir kennen
uns. Wenn wir auf du
machen? Ja, wir gehen doch
alle auf du. Also, ja, genau.
Das ist so automatisch,
ja,
weisst
du. Okay. Ja, ja. Also, ich bin Rentner seit 2 Jahren, wenn ich auch da in mein Konto gehe, E-Banking-mässig, ja, sehe ich plötzlich Geld, ohne dass ich etwas
machen.
Ja,
erfreulich.
Ja. Das ist wirklich geil. Und nachher mache ich nebenbei natürlich noch Stadtführungen, ja, in Bern. Ich bin für Bern Tourismus unterwegs und führe da die Touristen etwa durch Bern durchführen. Ich habe einen Zunftkeller, den ich etwa betreibe und so.
Ja. Das ist der Alltag des Pensionärs.
Das wäre eigentlich so der
Alltag. Alias Gucco, ja, wenn man ihm zu Bern sagt, sagen dann alle ähnlich Gucco.
Ja, wir sagen eigentlich alle Gucco.
Überhaupt haben beide Gäste mehrere Namen, muss man sagen. Also, der Mark Dietrich ist bekannt als Mark Dietrich, von Peter, Sue und Mark her. Mhm. Aber nachher eben Gucco, nachher ist er eigentlich getauft auf Marcel. Freunde sagen ihm Marsu. Und, also, oder habe ich das jetzt, ja, ist das ungefähr?
Ihr könnt mir sagen, wie der weit.
Ja. Solange es freundlich ist, gell?
Wie ist das bei der Vika? Also, ich meine, geboren, Vika, bist du mit Nicole. Ja. Und wie ist es dann zu Vika gekommen?
Also ist so, in unserer Familie haben wir einen Haufen Namen. Also wir haben auch mehrere Vornamen tatsächlich. Und du hast einfach den ersten Rufname, ist jetzt Nicole bei mir. Und ich heiße aber auch Pixi bei meinen Cousinen und bei meinem
Pixi? Onkel.
Pixi? Das ist so ein kleiner Gnom von Cornwall, der auf einem Bild hockt. Und ich bin natürlich klein. Und im Verhältnis zu den grossen Familienmitgliedern bin ich da schon aus der Reihe getanzt. Und dann hat das sehr gut gepasst. Und Vika ist einfach mit dem Erwachsenwerden und mit der Erkenntnis, was es ist. Dann, ich habe einen Roman gelesen, von, viele kennen den vielleicht noch. Das ist der Hexen, also eigentlich der Geisterjäger John Sinclair von Jason Dark. Das sind so ein bisschen Schundhefte.
Das sind so die Romanhefte, genau, die man im Kiosk
in den 80er Jahren noch, genau. Und dort ist einmal Vika vorgekommen, das war die Oberhexe. Und ich fand, ich heisse ja Vika, also ich will auch eine Oberhexe sein. Dann nehmen wir den.
Das ist den Namen hast du dir selber eigentlich
gegeben? Den habe ich mir dann gegeben, also ja, genau.
Im Alter von?
Von 12.
Aha. Also ich bin, ja. Ich bin gerade googeln, den Morgen noch, wo ich
ja, gewusst, komm jetzt. Dass
du da bist. Und neben Weinbänken. Dann habe ich der gesehen, dass Vika eigentlich abgeleitet ist von Witch.
Von Witch, ja. Von Witch, Vika.
Also Hex auf Englisch.
Genau.
Und passend. Ja, über dich gegoogelt und dann gesehen, dass du studiert hast, das Hexenwesen, du hast eben heisst Vika und so, fällt nur noch ein Besen und dann wirst du zu diesem Helm ausfliegen.
Da wünschst du mir natürlich, dass ich das könnte.
Aber mit 12, Marc, mit 12 hat sie sich den Namen gegeben. Was Bewegendes hast du schon gemacht mit 12?
Puh!
Also ich nehme an, das Musikalische hat schon
das Musikalische schon immer. Mein Vater hat mir dann so zu, eigentlich fast ein bisschen zu seinem Leidwesen und zum Leidwesen von meiner Mutter, mir ein Schlagzeug gekauft.
Das ist das Musikinstrument, das die Dielen auch im Keller spielen.
Das oder? Sind die, einfach die Schlagzeuger, die ja. Einfach etwa 3-4 Mal zügeln im Jahr. Oder? Das ist so.
Ja. Also
das Privileg von einem Schlagzeuger.
Er die...
lernt sehr viele Wohnungen kennen. Oder?
Dann hast du aber deine Kindheit quasi im Keller verbracht, oder?
Ja, nein, ich war in meinem Zimmer, effektiv.
Schlagzeug?
Gut, das ist, ja, es ist natürlich niemand oben, unter und so. Ich durfte das wirklich machen. Und aber die Familie hat natürlich auch sehr wahrscheinlich schon ein bisschen drunter gelitten am Anfang, wenn ich aber zum Ringo Starr einfach dort voll Lautstärke offen und nachher dort.
Also Platten und aufgelegt und Platten dazu aufgelegt, noch drummeln.
Jawohl, oder? Genau. Ja, das ist so 62, 63, sind so Beatles aufgekommen.
Wie hat das Kinderzimmer ausgesehen?
Du, das ist verrückt. Wir haben dann, zumal hat man sich doch so Kauerlokal gehabt, wo man geprobt hat, wenn man ein paar zusammen war. Und dann hat man dann Eierkarton also an die Wand geklebt. Oder? Und mein Kinderzimmer ist einfach voll Eierkarton gsi, also wir haben sehr viel Eier essen. Und dann hat es so Eierkarton viel gegeben, logischerweise, und die alle zusammen das ganze Zimmer verkleidet. Das tut dann so ein bisschen den Ton nehmen. Das hatte ich auch sehr viel in dem Studio früher. Gut, heute gibt es andere Materialien natürlich.
Aber es hat funktioniert. Und offenbar sind du auch sehr tolerante Eltern hier.
Sehr, sehr. Eben. Meine Eltern haben mich wahnsinnig unterstützt und so. Sie haben mich überhaupt nicht getrennt dazu, aber ich hatte einfach das Gen in mir drin, Musik.
Und du bist aufgewachsen zusammen mit einer Schwester und einem Opermädchen, das dir jeweils im Haushalt
hatte. Ja, also verschiedene
Opermädchen. Verschiedene natürlich, immer wieder.
Aber ein Opermädchen hatte ich speziell natürlich gerne gehabt. Effektiv.
Ja, da bin ich so muss ich jetzt
14. 14 bin ich gewesen und ich war Schüli verliebt, das Oper-Mädchen. Eine herzige natürlich Liebe, oder? Eine jugendliche Liebe. Und das ist. Die Oper-Mädchen waren bei uns, weil wir zweisprachig aufgewachsen sind. Meine Mutter war ein Neuenburger und mein Vater ein Oberländer. Und daraus hat es eben das gegeben. Und, und die Mädchen, die haben können. Die haben auf einen Bub aufgepasst und auf das Mädchen. Plus haben sie noch Haushaltungslehre können machen, weil meine Mutter war eine sehr gute Haushälterin in dem Sinn. und hat auch noch können Französisch lernen.
Und da sind wir eigentlich beim Punkt, oder? Genau. Das, und das ist eigentlich noch gegangen.
Ja,
ja. Du bist natürlich die ganze Zeit von Frauen umschwärmt gewesen.
Ja, das Leben lang.
Ja, das Leben lang. Eben, das fällt dem jetzt gerade auf, oder? Ja. Vika Meierspring, als Kind, habe ich mir sagen, hast du lieber gehäckselt als gemüterlt?
Ja, das ist so.
Du hast auch schon Begegnungen gehabt, quasi. Also, als Kind schon Psyche von Geistern an deinem Bett. Mhm. Wenn ich das so höre, muss ich ehrlich sagen, vielleicht hast du einfach auch ein bisschen... Nein, nicht Angst. Aber ich denke, du hast einfach ein bisschen viel Fantasie gehabt.
Ja, viel Fantasie gehabt, das ist schon so. Ich war ein Einzelkind und habe dann auch mal als Au-pair mein Französisch gelernt. Leider nicht bei dir, aber an einem anderen Ort.
Wer weiß, was das ist?
Ja, wer weiß. Haben wir verpasst. Aber nein, es ist... Da, jedes Kind hat einen Zugang zu diesen Wesen. Also, ob das jetzt für die einen sind das Engel, für die anderen sind das Geister, Feen. Als Kind bist du viel intuitiver, deine Sinne sind noch voll da, bevor du mit all dem anderen überdeckt wirst, wo wir uns heute umschlagen müssen. Und ich glaube, das sieht jedes, oder das hat jedes. Das ist nichts
Spezielles. Also ich muss mich jetzt erinnern, dass ich vor gewissen Sachen als Kind Angst hatte,
ja,
wo eigentlich nicht erklärbar ist, genau, wie vom Ästerig
oder das so. Das Monster gewisse... unter dem Bett,
voilà,
oder so.
Ja, also das ist das, was du sagst, was du als Geister erlebt hast.
Ja, und ich habe sie wahrgenommen als Energien im Raum. Also das ist, und wir hatten einen Hund und der hat bei mir geschlafen und der hat auch gespürt, wenn etwas gekommen ist oder wenn auch etwas anderes war.
Mhm. Und das hat aber nie Angst gemacht.
Nein,
bei dir?
Mich hat das interessiert.
Das hat immer fasziniert.
Neugierig gemacht. Ja, ja. Was ist das? Woher kommt das? Wer ist das?
Und der Bezug zu den Tieren, was ist das für eine Worte?
Das ist sehr intensiv, also ich liebe Tiere sehr und ich habe einfach den Bezug dazu, also zu der Seele von diesen Tieren. Also das ist egal. Also gut, Spinnen, da habe ich auch ein bisschen mehr Mühe mit dem Bezug, aber so mit einem Hund oder einer Katze geht es recht gut.
Also bei euch daheim hat es immer einen Hund gegeben.
Immer Tiere, und das ist immer viele Tiere.
Auch eine Kommunikation mit dem Tier, ja, die du kannst machen und die du betreibst.
Also, genau.
Das sind Schäferhunde.
Schäferhunde, ja, das ist
warum?
Meine grosse Leidenschaft. Ich bin so aufgewachsen, also schon als Baby hat mich der Astor ist das gewesen, an den Windeln oder durch die Stube durchgetragen. Also der hat mich schon von ganz klein an bin ich sein Welpe gewesen. Und nachher haben wir den Lord gehabt. Das war so meine mein Lieblingshund gewesen als Kind. Und ich hatte jetzt selber auch zwei gehabt. Und der zweite eben erst im November an Krebs verloren mit nur 4,5. Das ist sehr üble Erfahrung.
Also das ist auch jetzt etwas, das dich auch zu der Bahn ausgebracht hat,
sehr, ja,
so wie du es jetzt sagst.
Ja,
oder?
Absolut. Ja. Das ist wie die Verbindung, das ist dann wie ein guter Kollege. Also jeder, der ein Tier hat oder einen Hund, der weiß, von was ich hier rede, genau, glaube ich. Ja.
Marc Dietrich, du hast aber keinen Hund, oder?
Nein, ich hatte Hunde.
Okay.
Also ich bin mit Tieren eigentlich aufgewachsen. Ich weiss haargenau, was Vika meint. Wo der Hund, der Zilo, der erste gestorben ist oder zweite. Und wo ich hatte ein Tigerli, ein Busi.
Ja.
Und wo das gestorben ist, das ist für mich, Jesus Gott, das ist schlimmer gewesen, als der Grossvater ist gestorben.
Ich weiss.
Und da hatte ich auch gerne.
Ich weiss von dir, Marc, dass du eigentlich ein Tierarzt werden
wolltest.
Du bist aber jetzt anders gekommen, oder?
Ja.
Weil du hast irgendwann hast du
ja
nachher...
Ja,
du auch?
Ja, ich kann das auch.
Ja, logisch.
Schon wieder ein Parallel.
Nein, ja, effektiv wollte ich Tierarzt werden, aber nicht einfach Kleintier-Tierarzt. Wie sagt man das? Kleintierarzt?
Nein, das
wäre ja ein kleiner Tierarzt.
Eben. Nein, das wäre schon ein Kleintier-Tierarzt.
Kleintierarzt, gell? Das wollte ich eben nicht, sondern ich wollte Landarzt werden. Ja. Und ich hatte mit Rossen, mit Kühen, mit Giraffen, mit Elefanten.
Ja. Aber nachher ist schon
grosse Dinosaurier.
Aber
Dinosaurier, genau.
Anstelle von dem hast du nachher den Peter Reber lehren können. Die später Kollege vom Trio Peter, Su und Marc. Wie ist es zu dieser Begegnung gekommen?
Also der Besche, ein uralter Freund, ein Jugendfreund von mir. Wir pflegen heute noch sehr schöne Freundschaft. Wir haben zusammen gespielt. Wir haben zusammen musiziert. Und zwar ich am Schlagzeug und er am Klavier. Und wir haben dann die absolut erste Fernsehsendung. Unsere war im Club 66.
Das war was?
Das war im 1966, sinnigerweise. Ist das eine Fernsehsendung, wo auch ein Moderator seine absolut erste Sendung dann gemacht hat. Das war der Kurt Felix.
Ah, schau jetzt.
Ja, Club 66.
Und dort seid ihr, als Kollegen auftreten, ja, und habt musiziert, oder wie?
Wir haben musiziert und er hat einfach durch die Sendung geführt.
Ja. So, genau. Ja. Aber dann hast du noch Schlagzeug gespielt.
Dann
du
bist ja auch auf die Störe
gegangen.
Und der Peter war am Klavier. Ja. Und nachher ist er als Austauschstudent auf Wales. Und ist natürlich zurückgekommen, nach 2 Jahren, ist er zurückgekommen mit diesen angelsächsischen Liedern, mit diesen wunderschönen Folksongs. Auch Protestsongs waren natürlich darunter. Zurückgekommen, dann haben wir das zusammen gesungen. Und ich habe in der Zwischenzeit, als er in Wales war, Zusi-Lehre kennen. Zu. Und wir waren dort so an einer Party und dann bin ich dort ans Klavier gehöckelt, die all diesen Leuten, und dort anfangen spielen. Und dann ist die Susle plötzlich reingekommen, singend. Und dann haben wir dort zweistimmig Lieder anfangen singen, dort in der Gesellschaft. Und dann bin ich völlig aus allen Wolken gefallen, ab diesem Mädchen. Nicht nur optisch, sondern auch natürlich akustisch.
So ein Magic-Moment.
Das ist jetzt einfach so. Ja. Und nachher habe ich am der Pesche, der von England zurückkam, habe ich gesagt, du Pesche, ich muss dir jemanden vorstellen. Das ist absolut wahnsinnig. Ich habe Susi vorgestellt. Dann sind wir zusammengekommen. Das weiss ich. Den Moment werde ich nie vergessen. Sie hat plötzlich angefangen zu singen. Irgendetwas von Bob Dylan oder von John Baez. Oder ich weiss nicht einmal mehr genau. Einfach ein Protestsong. Wir waren dann Protesteller. Hat sie angefangen zu singen. Ich habe die zweite dazu gesungen. Und der Pesche kommt einfach bang. Mit der dritten drei. Und das hat einfach so schön getönt. Das ist wirklich ein, ich glaube, mit drei Stimmen, dass das dann funktioniert hat, das ist irgendwie, ich schaue, dass heute das Geschenk hat.
Ein besonderes Geschenk, das so viel Hits hat produziert. Ja, ja. Da können wir noch schnell darauf sprechen, was hier alles abgegangen ist. Ich möchte jetzt aber auch die Vika fragen, wie das denn war. Wann sind die Songs von Peter, Sue und Mark in dein Leben gekommen? Kannst du dich daran erinnern?
Also ganz als Kind schon. Also es ist ja, natürlich, mein Vater hat sehr ein Faible für Musik immer noch. Und wir haben immer im ganzen Haus Lautsprecher gehabt, sogar auf dem WC. Also dass man wirklich überall kann Musik hören kann.
Io Sensate.
Genau, oder Django. Und nein, die Band, also es sind damals noch Bänder gewesen, also so lang, also wie Videokassetten. Ja. Ich weiss, die heutigen Jugendlichen kennen nicht mal mit Kassetten, aber das ist noch eine Generation vorher gewesen, so ein Tonband, und der Amerikaner Bändli. Ja. Und dort haben wir so ein ganzes Gestell voll, und da hat man können hören, und das ist natürlich auch Peter, Sue und Mark.
Aber bist du das, wo das Bändli?
Ja, da bin ich.
Vika Meyer-Spring, moderne Hex. Ich möchte jetzt doch noch ein bisschen genauer auf das Hexendasein zu sprechen kommen. Was ist denn der Sinn von deinem Hexendasein?
Also der Sinn für mich persönlich ist es primär mal. Also das ist etwas, was ich für mich mache. Also ich mache es nicht für andere Leute. Aber was ich für andere Leute mache, ist natürlich das Hexenmuseum in Auenstein. Mhm. Also das ist der Zugang, wo ich mein Wissen in dem Sinn den Leuten zeige. Oder alles zu dem Thema, man sich auch informieren kann. Für mich ist es einfach ein Lebensweg. Für mich ist es da, wo mich erfüllt, da, wo mir Freude macht.
Aber was für ein Handwerk gehört dir dazu, jetzt neben dem, dass wir schon erfahren haben, dass du den Kräutergarten hast und mit diesen Kräutern hoffentlich auch weisst, umzugehen.
Ja, ich hoffe es. Ich gebe mir das Beste. Der Sinn, also die Bedeutung ist einfach, du tust dich mit alten Mysterien beschäftigen, mit dem Brauchtum. Vieles hat ja für viele Leute, man sagt heute Sachen wie «toi, toi, toi» oder «man treibt Brut über die Schwellen» oder «man stößt an mit Gläsern und man weiß gar nicht mehr, warum». Und das hat eben sehr viel mit Aberglauben zu tun und mit dem Glauben aus dieser Zeit. Gerade eben das Gläser anstoßen, sich zuprosten, das hat man gemacht, weil man Angst hatte, dass durchs Maul böse Geister könnten in den Hals reinkommen. Und das Klirren ist wie Glocken, und man sagt, böse Geister hassen, wenn es klirrt oder glöckelt. Also klirrt man mit den Gläsern, dann sind die weg und man kann ungetroffen, also man kann sein Wein, sein Wasser, was auch immer, geniessen und so Sachen.
Was braucht es denn alles, um Hex zu werden, Vika?
Viel Ausdauer und viel Selbstdisziplin, weil vieles geht darum, dass man sich das selber halt autodidaktisch beibringen muss, wenn man nicht reisen kann, also wenn man jetzt die Möglichkeiten nicht hat. Es gibt in England, in Irland, in Amerika gibt es College, gibt es Universitäten, die Themen zu dem anbieten, auch zum praktischen Hexen. Also so wie im Harry Potter, ein bisschen ähnlich kann man sich das vorstellen. Und Ja, man muss wollen, das machen und sich mit dem beschäftigen.
Aber muss man doch nicht einfach eine Grundlage mitbringen? Oder könnte jetzt zum Beispiel der Marc im fortgeschrittenen Alter das auch noch lernen?
Auf jeden Fall. Also,
ja. So?
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist,
ich komme mal.
Kommst du mal vorbei, gell?
Ja gut, genau. So also, einfach geht das dann nicht. Ja.
Okay. Obwohl, also ich gebe auch Kurs von dem her.
Ja, okay.
Webinar kannst du gerne vorbeikommen.
Was ich übrigens gesehen habe beim Googlen, sorry.
Ah, schau jetzt.
Beim Googlen habe ich auch gesehen, dass du kein Besen hast, sondern ein Auto.
Ja, genau.
Richtig. Ja.
Aber ein Punkt. Flugerlaubnis das Problem.
Das mit dem Besen kommt ja auch immer im Zusammenhang mit Hexen. Und was auch immer kommt im Zusammenhang mit Hexen, ist in die Zukunft rausschauen können oder vorausschauen. Wie sieht das denn aus jetzt bei dir?
Es wäre natürlich praktisch, wenn pauschal, gerade so, wenn im Euromillions ein guter Joker drin wäre, wäre das manchmal erfreulich, wenn man das könnte. Aber es geht. Also, es gibt Ahnungen, die du hast. Es gibt eben Intuitionen, die einen Leute haben, das die anderen nicht. Wo du einfach sagst, ja, ich spüre, ich sehe, ich habe etwas.
Das hast du auch?
Ich habe etwas in die Richtung, ja, aber nur auf die Familie bezogen. Also, ich tue nicht für fremde Leute. Ich spüre nicht, was mit den fremden Leuten ist. Klar, wenn ich sie sehe, das ist viel mit Menschenkenntnis, Lebenserfahrung und eben das Handeln. Also, durch die Hände
kannst du. Aber du hast auch schon voraus gespürt und gesehen, wenn jemand stirbt.
Ja, aber das ist eben in der Familie.
Ja.
Das ist im engsten
Umkreis. Ist das jetzt etwas, wo du nicht darüber reden willst, oder kannst du das sagen?
Kann ich darüber reden. Es ist etwas, das nicht toll ist. Also sicher nichts, was lässig ist. Ja. Eben vielmals sind so Begabungen oder so Intuitionen nicht einfach zu handeln. Und gerade das Thema Tod ist, glaube ich, etwas, das alle nicht so toll finden. Das gehört zwar dazu, man weiss es, aber man ist froh, wenn es lange nicht in Frage kommt und kein Thema wird. Aber mal, dass irgendwie habe ich es mit dem Keimen Tod. Ja.
Aber wie ist dir das passiert, dass du das gemerkt hast, dass du das voraussehen kannst?
Also ich hatte es als Kind schon. Als Kind merkst du ja nicht, dass du etwas anders kannst oder etwas anders bist als andere. Das merkst du dann eigentlich erst in der Schule, wenn du Vergleichsmöglichkeiten hast oder über etwas erzählst und die anderen sagen, was? Vorher hast du das Gefühl, das können alle, das sehen alle. Und bei mir war es auch wieder mit einem Hund, also mit einem Tier, mit dem Hund vom Nachbarn. Das war ein Schäferhund, den ich von Baby an gekannt habe. Und wir waren im Garten. Mein Vater hat im Garten gearbeitet. Ich habe ihm ein bisschen assistiert. Und dann kam der Hund an den Hahn. Und ich sagte zu meinem Vater, haben da unsere Nachbarn Besuch? Und er, wieso Besuch? Und ich, ja, der Hund, was ist das für ein Hund? Ist der auf Besuch? Und dann mein Vater, ja, was ist mit dir los? Das ist doch ein Nachbar, sein Hund. Den kennst du jetzt schon 10 Jahre. Also, und ich habe ihn nicht mehr gekannt. Und ich musste dann merken, wenn ich jemanden nicht mehr kenne, dann ist er nicht mehr da. Und also, zwar in der kürzester Zeit.
Das Wesen hat sich dann schon verändert.
Also, das war für mich ein alter Hund, den ich gesehen habe. Wirklich ein alter, grauer Hund. Ja. Und ich habe mich fast nicht mehr eingekriegt. Also im ersten Moment, und das ist mir das erste Mal bewusst worden, dass ich etwas sehe, was jetzt mein Vater vielleicht nicht sieht. Und der Hund ist die Nacht unter das Auto gekommen, wo sie raus sind, mit dem nochmal bisseln.
Nachdem du das so gesehen
nachdem hast. Ich das, und dann haben wir das auch kommuniziert. Und das ist dann irgendwo, ist dir dann bewusst, oder? Du brauchst wie einen Moment, wo du sagst, oh, okay.
Und das begleitet dich seit immer wieder.
So. Hast du den Tod von deinem Hund auch vorausgesehen?
Ja, ich habe ihn vorausgesehen, aber nicht so gleich. Also, ich habe gemerkt, dass etwas wirklich nicht mehr gut ist. Und, es ist auch jetzt wieder ein Thema für mich. Mein Vater ist sehr krank. Und auch da kommt der Tod wieder zum Zug.
Und ich spüre, du hast auch Angst, dass du das mal einmal siehst.
Ja, ich will es gar nicht. Ja, also das ist einfach da. Da kannst du nicht abstellen.
Es geht dir durch den Kopf, Marc. Du hast jetzt interessiert zugelassen.
Ja, sehr interessiert. Ja, mich interessieren sowieso so spezielle Menschen. Und Vika ist ganz sicher etwas sehr Spezielles. Und ich tue mich natürlich auch logischerweise mit dem Tod auseinandersetzen, wie jeden anderen Mensch auch. Ich habe zum Beispiel absolut keine Angst vor dem Tod. Ich habe höchstens Angst vor dem Sterben.
Ja, das haben viele.
Oder?
Ja.
Wie, dass man am liebsten bang, ihr guckt und prätschen und nachher den Tod umgehen. Für die Umwelt ist es vielleicht ein bisschen brutal im Moment gerade. Aber es wäre natürlich schon schön, einfach oder am Abend ins Bett und morgen in der Wache oder so. Das wäre auch schön.
Der Marc Dietrich und der Vika Meier-Spring. Zu Gast hier in der Sendung persönlich auf SRF 1. Marc, das Trio Petersu und Marc, ich habe es schon zwei, drei Mal gesagt, hat enorm Erfolg gehabt. Ihr habt über 1 Million Platten verkauft. Ihr seid ständig im Fernsehen in den 70er Jahren. 4-mal seid ihr am Eurovision Song Contest, wie das heute heisst, 3-mal am World Song Contest in Japan. Wenn du auf die Zeit zurückschaust, was ist da so die nachhaltigste Erinnerung?
Also eine von der wahnsinnigsten Erinnerungen, nebst diesen 4-mal Eurovision, wir sind ja im Guinness-Buch quasi, weil es jetzt niemand zustande gebracht bis jetzt 4-mal das Land zu vertreten an der Eurovision, oder? Ja. Aber etwas, wo wirklich eine wahnsinnige Nachhaltigkeit, wo ich immer wieder daran denken muss, ist, wo wir als Song Popular Festival von der Yamaha Foundation in Tokio sind wir 3-mal gsi, 2-mal als Kandidaten. Und das 3. Mal haben sie gesagt, hört, wir können euch nicht schon wieder in das Festival hineinnehmen, aber ihr könnt, während sich die Jury, dann ist das noch ganz anders gegangen als heute mit Nattel und Zeug und so, wenn die Jury sich zurückzieht und diskutiert, wer das jetzt da erste bis zehnte und so weiter, könnt ihr eine Show machen auf der Bühne. Und wir haben also, jetzt müsst ihr euch vorstellen, in diesem Budokan Hall in Tokio 40'000 Leute, ein 80-Mann-Orchester im Rücken und wir drei vorne und 3/4 Stunden lang ein Konzert gemacht mit unseren Liedern, die arrangiert wurden vorher natürlich für das 80-Mann-Orchester. Das war grandios. Absolut wahnsinnig. Da sind wir uns vorgekommen wie Starren. Effektiv.
Absolut. Starren auch mit internationalem Erfolg. In Südafrika seid ihr bekannt.
Südafrika sind wir bekannt gewesen mit Holland. Memory Melody. Und die haben uns angefragt, das war ja dann, das war Mitte 70er Jahre, zweite Hälfte 70er, haben sie uns angefragt, wir hätten dort Franco gratis runter können, wirklich 14 Tage runter dort. Und als Gäste haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht, das war dann die Apartheid, Mandela und so weiter. Haben wir gesagt, nein.
Ihr habt sowieso dann schnell mal einmal Nein gesagt, obwohl ihr dabei in der Blüte seid vom Erfolg. 1981 habt ihr euch verabschiedet. Ja. In einer Teleboy-Sendung notabene. Und wieder der Kurt
wieder
Felix.
Der Kurt Felix, oder? Felix, der quasi
Kreis habe ich jetzt gerade geschlossen. Genau. Und dort habt ihr Ade gesagt. Und dann habt ihr eigentlich alle eigene Pläne gehabt. Bei dir war es so, dass du eine Weinhandlung auftun wolltest. Du hast das gemacht, um es Gott zu hören. Entschuldigung. Gemacht. 5 Jahre lang. Du bist Scheps gegangen.
Ja, es ist schon so. Es ist sehr, sehr schwierig, so eine Weinhandlung. Also dann zumal war es vielleicht weniger schwer als heute. Aber für mich war es natürlich sehr schwierig, auch mit den Zahlen umzugehen. Und so. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ich mein bester Kunde werde. Ja. Was willst
du? Also du hast das Ganze im Voraus mit der rosa Brille
gesehen. Jawohl, richtig, genau. Und nachher ist das, dann ist es wirklich gut gekommen. Ja.
Der Marc Dietrich hat nachher einen ganz gewaltigen Strich gemacht unter sein Leben, und hat eigentlich frisch angefangen, hat während längerer Zeit in einer Kammer gelebt, also während 5 Jahre lang. Hier darüber mehr gerade anschliessend. Zuerst jetzt zu der Vika, die offen sagt, sie sei Hex, sie sei eine moderne Hex. Mit was für Vorurteilen wirst du hier konfrontiert, wenn du offen Hex bist?
Also meistens schreibe ich es ja nicht aufs T-Shirt, dann fällt es nicht so auf. Eben optisch hoffentlich versucht dagegen zu schaffen, dass man da nicht gerade erkennt. Aber es gibt natürlich, meistens gibt es Sprüche. Also eben, bist du mit dem Besen da? Oder im Museum fragen die Männer immer, ob sie die Frau hier lassen können. Das ist so.
Ah, oh, das ist gut, aber ich komme auch mit dem Tricks nicht mal zu dir.
Und einfach so, oder eben kannst du mir etwas anhexen, oder eben im Leben hast du dir eigentlich wahrscheinlich alles können anhexen. Das sind so die Ideen.
Da sind ihr auch mit viel Humor unterwegs.
Natürlich, da musst du ja drüber lachen. Oder da musst du mit Humor nehmen. Das
Sinn und Zweck von diesem Hexenmuseum, kannst du uns das schnell ein bisschen erklären?
Also es ist ein historisches, es ist ein Völkermuseum, es ist nicht ein Märli-Museum. Das ist vielleicht noch zur einleitenden Information. Ja. Genau. Es geht um die Geschichte der Hexenverfolgung, Mittelalter, frühe Neuzeit, also wo man informiert, was ist das war und wer ist betroffen war. Dann geht es aber auch darum, wer sind denn die Personen gewesen oder was haben sie denn können. Also es gibt keinen Kräuterraum, es geht um magische Pflanzenwurzeln, es geht um das Gestaltenwandeln, um Divination, also Karten lesen, Hand lesen, Tarot, dann aber auch viel braucht um Aberglauben, Amulette und Talisman. Also es ist sehr eine grosse Vielfalt. Wir haben über 1000 Exponate. Also,
und wenn die Vika Meyerspring von diesem Hexenmuseum redet, bekommt sie wirklich leuchtende Augen. Da ist sehr viel Leidenschaft. Das war ein langer Weg, auch ein steiniger Weg, bis es zu diesem Museum kam. Und eine Lebensaufgabe von dir ist ja, eine Namensliste zusammenzustellen von all diesen über 10'000 Menschen, die gefoltert und hingerichtet worden sie als Hexe.
Genau.
Wie gehst du denn hier vor beim Forschen?
Das ist primär eine Sisyphus-Arbeit. Also man geht ins Staatsarchiv, man liest Dornbücher, Todbücher. Man versucht, in den einen Archiven ist es schon ein bisschen aufgearbeitet, also dass man sagt, ja, mal, wir haben noch irgendetwas da. In anderen Archiven heisst es einfach, das ist der Schlüssel, viel Vergnügen. Wir machen dann 5 zu und dann gehst du mal suchen. Das ist das Durchsuchen von Akten und es zusammenfassen. Und ich trenne es wirklich. Also ich gehe nur auf die Leute, die wegen Hexerei effektiv hingerichtet worden sind. Ich will das auch mal zusammenfassen. Also in meinem Buch ist es zum Teil einfach kantonsmässig schon gemacht worden. Und wir veröffentlichen die Liste von diesen Namen im Museum. Und ich mache es eigentlich bewusst wie eine Liste von Kriegsgefallenen, weil die Menschen, die sind zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und sie haben sind gestorben für etwas, wo sie nichts dafür
haben. Kannst du vielleicht ein Beispiel machen, jetzt, warum denn jemand ist umgebracht
worden? Es gab ganz banale Sachen. Also Teilsachen ist es um Geld gegangen und um Macht, wie heute auch. Also man hat versucht, das Geld zu kommen von jemandem. Es gibt zum Beispiel einen Fall von der Witwe vom Säckelmeister damals von Rheinfelden. Das war die reichste Frau gewesen und die Kirchen und die Stadt haben bei ihr Kredit aufgenommen, Darlehen und immer mehr. Und irgendwann hat sie sich dann erdreistet, zu sagen, zahlen sie erst einmal eure Schulden zurück, bevor er immer noch mehr wollt. Und dann hat man da beraten und hat gesagt, im Prinzip ist es ja teuflisch, dass eine Frau mit Geld umgehen kann. Weil das ist ja nicht natürlich, dass die das Verständnis hat. Also wir denunzieren sie als Hex, dann richten wir sie hin und einerseits sind wir die Schulden los.
Wahnsinn.
Andererseits haben wir die Kasse gefüllt.
Wie geht dir das, wenn du solche Forschungen anstellst und nachher auf solche Geschichten stößt?
Das ist sehr aufwühlend. Darum geht das auch sehr schleppend. Also ich muss immer wieder mal eine Pause machen, weil wir haben auch sehr viele Kinder hingerichtet als Hexen. Also wegen Sachen, dass sie aus Lehm und aus Dreck und aus, vielleicht ist noch ein Regenwurm-Ding und ein Blättchen Küchli gemacht haben. Und wenn das jemand sieht und das Gefühl hat, das sind magische Kuchen, dann hat man die Kinder als Hexen auch schon hingerichtet. Und das ist sehr, sehr aufwühlend, weil das sind Menschen, das sind Schicksale, das ist nicht nur eine Zahl oder irgendetwas, das weit weg ist, sondern es ist etwas, das fast 350 Jahre stattgefunden hat.
Darf ich noch schnell fragen, wie reagieren die Museumsbesucherinnen und Besucher, wenn sie diese Listen anschauen?
Sehr betroffen. Es ist etwas, wo die Leute wirklich, sie bleiben stehen, sie schauen und sie suchen Namen. Also halt dann die Parallele ist ein Familienname da, ist jemand, wo wo ich kenne, weil sonst, wenn du Zahl hörst, 10'000, denkst du, ja, ist verrückt. Aber wenn dann plötzlich da Anna Mollet, einfach ein Name da steht, wo du hast, wo du auch so heisst, oder aus dem Dorf, wo du kommst, gerade in Zauenstein, gibt es immer noch das Geschlecht Ott. Und es sind zwei Personen als Hexen hingerichtet worden, die Ott geheissen haben. Also, dann stutzt es schon im Moment. Und es wird auch viel von anderen Forschern gebraucht.
Das also zu sehen, unter anderem im Hexenmuseum Schweiz, wo die Vika Meyer...
Sorry, ja? Beim Googlen habe ich übrigens...
Das ist ja ganz... Aber das kannst du mir jetzt nicht sagen, dass du das alles heute Morgen gemacht hast.
Am Morgen noch schnell googeln.
Hast du nicht können schlafen?
Ich habe euch das alles schon erklärt. Beim Googlen habe ich übrigens auch lesen können, dass die Glarner Göldi eigentlich die letzte Hexe ist, die ist verbrannt worden.
Nein, enthauptet.
Oder enthauptet.
Sie ist nicht verbrannt worden.
Das ist schon schlimm. Ja. Also enthauptet geht ein bisschen schneller.
Ja, wenn du einen guten Henker hast.
Ja, gut, da kommen wir jetzt auf Detail, wo wir nicht allzu fest
noch rein.
Ich würde lieber jetzt noch schnell in Detail gehen bei Marc Dietrich, wo er mit dem Weichauer nicht wirklich den Erfolg gelandet hat und einen Strich gemacht hat.
Einen
dicken Strich. Ja. Und in ein Knecht. Er hat seine Familie verloren, muss man sagen. Oder? Das ist eine Tatsache.
Jawohl.
Du bist in ein Knechtezimmer gewohnt, das Haus hast verkauft, hast 5 Jahre lang in einem Knechtezimmer, also in einem Zimmer gelebt.
Ja, in einem Zimmer.
Was war das für eine Flucht, Marc?
Das war eine Flucht vor allem. Eigentlich von allem, was ich dann hatte. Die Familie. Ich habe plötzlich habe ich mir gesagt, ist das mein Leben, bis ich pensioniert bin oder bis ich sterbe, ist das wirklich so? Und das Weingeschäft habe ich aufgegeben, die Hütte habe ich verkauft, 7-Zimmer-Haus und so. Und bin nachher in das Knechtenzimmer. Und dort war ich bei einer Schlummermüte, bei meinem Schweizer Marteli. Und dort bin ich gelebt in diesem Zimmer. Sie hat mir die Wäsche gemacht. Sie hat alles zusammen ist immer geputzt worden. Wir konnten am Mittag am Mittagstisch zuhocken, am Abend zuhocken, ob ich da bin oder nicht. Für alles habe ich 250 Franken zahlt im Monat.
Ja gut, aber du tust jetzt das idealisieren. Was ist mit der Verantwortung zu deiner Familie?
Ja, logisch. Nein, das ist klar, dass ich dann schlechte Gefühle auch hatte. Logisch. Und zwar vis-à-vis von meiner Frau natürlich, von den zwei Kielen, wo ich heute allerdings ein sehr gutes Verhältnis habe.
Also die Söhne, die nehmen das nicht übel, dass du dann abgetaubt bist und ein eigenes Leben angefangen hast?
Ich nehme es nicht an. Wir haben es eigentlich nie gross thematisiert in diesem Sinn, aber wir kommen so, eigentlich so gut aus, dass ich muss annehmen muss, dass das ein bisschen zur Vergangenheit gehört. Aber ich persönlich weiss, dass die zwei Gielen dann zumal Anfang 80er Jahre gelitten haben. Das weiss ich.
Und wie geht es dir dabei?
Wie
geht es dir dabei?
Es ist so lange her. Weißt du, das sind 30 Jahre. Ja. Also irgendwann mal muss man auch können, erstens mal umgehen damit und zweitens einmal einen Strich machen. Und diesen Strich haben wir, glaube ich, gemacht mit meinen Gielen. Und wir kommen heute einfach wirklich sehr gut aus.
Du hast 2 Familien gegründet,
richtig,
Marc. Ja. Und zwar die 2 Söhne, die du hast erwähnt, aus erster Ehe.
Ja.
Und dann noch einen dritten Sohn aus einer zweiten Ehe. Richtig. Beide Ehen sind geschieden worden.
Ja.
Und dann hast du Trixli, wie du nennst deine Frau, wie sie sich nennt,
Trixli, ja.
25 Jahre seid ihr jetzt schon zusammen, seit 15 Jahren verheiratet. Wie habt ihr dann lernen können?
Ja, einfach ziemlich schweizerisch auf dem Bügel. Auf der Bühne.
Also du hast dann also, wieder in einem ganz...
Ich soll mal sagen, auf der Arbeit.
Ja, so. Ja. Du hast dann wieder in einem ganz bürgerlichen Beruf geschafft.
Richtig, ich bin zurück ins Bürgerliche, ich bin zurück in eine Liegenschaftsverwaltung. In ein Baubüro und so, in einer Bank in Bern. Und dort war das Trixli. Und das Verrückte ist, das ist auch so etwas, was so ein bisschen, manchmal frage ich mich, wie das war. Ich bin einer, der alles tutzt, was mir über den Weg läuft. Salut, ciao, wie geht's? Und so. Auch ältere Leute und so, tue ich meistens in Bern. Sie duzen mich auch. Und so. Das ist bei mir einfach so gang und gäbe. Und das Trixli ist eine der einzigen Frauen, die bei mir immer die Frau Hösli war. Sicher? Jetzt, Vika, hilf mir! Vika, bisschen gut, hilf mir! Was hat das dort zu bedeuten gehabt?
Du hast schon angebetet auf die Stanz.
Ich habe sie sehr wahrscheinlich auf die Stanz
angebetet. Das ist aber sehr spannend, jetzt, was ich gesagt habe. Du hast sie schon angebetet.
Nein, wirklich.
Das ist
kein Witz. Ich habe alles dutzt in dieser Bank. Ja. Bis auf das Keiben Frau Hösli.
Und dann hat er dem auch einen Stutzis getrunken.
Ja, logisch. Ja.
Was jetzt auch noch lustig ist, die Vika hat ihren Mann auch auf der Arbeit?
Auf dem Bügel kennengelernt.
Wie ist das gegangen?
Ja, wir haben bei der gleichen Firma geschafft und ich war die Sekretärin von seinem Manager. Und so haben wir uns kennengelernt. Und das ist jetzt auch... Kennen tun wir uns seit 24 Jahren und geheiratet sind wir jetzt gerade die letzte Woche 20 Jahre.
Also, gratuliere.
Merci. Ja. Das ist auch...
Aber so schnell ist es nicht gegangen.
Nein, oder? Bei uns war es ein bisschen umgekehrt. Er hat auch eher Respekt von mir, weil ich eben TÜV gefahren bin und schnelle Auto. Und das hat ihn ein bisschen abgeschreckt. Er hat gefunden, dass er so ein Rockerbrut und da muss ich ein bisschen Distanz halten.
Aber er hat übrigens auch gesehen, dass du TÜV fahrst. Ich bin auch ein passionierter TÜV-Fahrer. Also 30 Jahre lang. Jetzt habe ich leider kein TÜV mehr. Plötzlich habe ich gedacht, ja, das ist es.
Es wird auch gefährlich.
Es war es. Ist es war es. Und ich habe 30 Jahre lang TÜV gefahren und die Luft vor Freiheit genossen.
Aber sag uns, was ist denn das? Also, was ist denn die Faszination zum Motoren? Da könnt ihr jetzt selber aus dem Vollen schöpfen.
Also, ich kann einfach so auf einer Maschine hocken und dann durch
die Gegend. Und der Ton? Also, ich finde einfach, eben darum kann ein Besen das Feeling nie bringen. Der tönt nicht.
Das ist schön.
Ja, aber jetzt habe ich. Dein Mann hat eigentlich nicht Freude gehabt. Nein, und hat er diese Freude jetzt gefunden?
Ja, ich habe ihm es beigebracht. Also, ich habe ihm gelernt, TÜV fahren. Er fährt jetzt auch TÜV, ja.
Wie ist das bei deiner Frau Trixli?
Trixli war auch immer hinten drauf. Er war immer ein Sozius. Und zwar ein sehr guter Sozius. Du weißt, von was ich rede, gell? Weißt du nicht da?
Ja, genau.
Entgegenhaben in der Kurve und Zeug, das macht man bei mir, nur einmal. Einfach schön mitgehen und dann ist das wie ein TÜV-Fahrer ist wie ein Ballett, wenn man es richtig macht.
Die Trixli, die hat dich sowieso auch durch manche Krisen noch begleitet und gestützt. Oder? Mhm. Ich habe gesagt, du hast manches Höchst, manches Tief auch erlebt. Mhm. Du hast Herzinfarkt gehabt, verschiedene Rückenoperationen, ein Burnout, du hast den Job verloren. Ja. Du bist sogar mal als Strassenwischer aktiv gewesen.
Eben so mit dem Strassenwischer. Ich war nicht eigentlich Strassenwischer gewesen, sondern was mich immer aufgeregt hat, ist das Littering. Dass die Leute einfach nicht realisieren, dass wir in einer so wunderschönen Stadt leben dürfen.
Also, und du redest jetzt von Bern, oder?
Ich rede jetzt natürlich von Bern, wenn ich wunderschöne Stadt
sage. Entschuldigung, wir sind hier zu Basel, zu Baden.
Übrigens, als wir hierher gekommen sind, sind wir da durch das Altstädtchen bis dahin. Also, Baden ist
auch wunderschön, oder?
Sehr schmuck. Ja. Und dann bin ich da durch meine wunderschöne Stadt gelaufen und habe immer wieder einfach gesehen, dass die Leute, und zwar alt und jung, ich tue da gar niemand irgendwie mehr die Schuld oder weniger die Schuld oder was auch immer, einfach das Zeug liegen oder das Zeug fortschiessen und so. Dann habe ich mir ein Gilet gemacht, hinten auf dem Rücken Kuko für ein sauberes Bern. Dann habe ich so eine Klammer genommen und einen Küdersack. Dann bin ich da tagelang einfach Littering zusammenlesen. Dann ist der Regula Ritz, die damalige Gemeinderätin vom Tiefbauamt, aufmerksam worden auf mich und hat gesagt, du Kuko, wollen wir da nicht etwas Offizielles daraus machen? Ich gebe dir einen befristeten Vertrag für das Tiefbauamt und dann machst du das einfach und du hast auch die Leute anreden. Du bist ein bisschen Missionar quasi gegen das Littering und so. Und das habe ich dort gemacht. Effektiv, relativ lang so bis,
Aber ich meine, die könnte man ja Mark auch noch von der Zeit von Peter Sund und Mark. Wie haben die Leute auf dich reagiert?
Ja, ganz unterschiedlich. Aber die
meisten. Also ich weiß, die Boulevardpresse gesagt, vom Plattenmillionär zum Strassen.
Ja, gut, das ist Blick, oder du weißt ja, wie Geld. Das ist jetzt einfach so.
Aber das ist sicher eine Reaktion, die du auch erlebt hast, oder?
Ja, sicher schon. Ja. Die Leute sind ganz unterschiedlich auf mich. Losgekommen. Sie hat gesagt, Jesus Gott, geht das dir so schlecht? Und so. Nein, ich musste sagen, nein, es geht mir eigentlich relativ gut. Aber ich wollte einfach
etwas wieder nach all dem, was war, oder?
Sinnvolles machen. Ja, leck mir, das ist ja unheimlich.
Du hast viel können lernen.
Ich bin natürlich auch Leute auf, wo ich gesehen habe, dass da so ein Tschuppel am Boden hockt, wo einfach aufsteht oder vollatscht. Und so habe ich denen gesagt, hallo, was ist mit dem da? Dann hat man doch einen von diesen Schnüsseln. Gut, das waren jetzt zufälligerweise Junge. Okay? Es gibt alles, oder? Hat mir doch der gesagt, ich weiß, was ist mit dem? Für was bist denn du da? Und dann bin ich das, ich bin nicht gleich mal perplex oder irgendwie wortlos, aber dort bin ich effektiv wortlos. Habe ich gesagt, ja, okay, dann ist das auch einfach unsere Gesellschaft. Ich glaube immer noch, dass es einfach in der Erziehung steckt, die ganze Sache.
Der Marc Dietrich, hier auf SRF 1, in der Sendung «Persönlich» mit der Vika Meyer-Spring, «Moderne Hex». Wenn ich jetzt, ja, ich sage das so, wie es ist, lach nicht. «Moderne Hex», wir kommen in den Sinn, Ende Monat ist Walpurgisnacht. Was heisst das jetzt für euch Hexen und für dich im Speziellen, Vika?
Endlich wieder mal das Frühlingsfest. Also Walpurgisnacht oder eben Beltane, das alte keltische Wort dafür, ist ein Feuerfest. Also da ist ein Freudenfest, da geht es ums Leben, eben mal nicht um den Tod, sondern wirklich ums Leben, um Fruchtbarkeit, um yes. Blumen und um die Lebenslust und eine gute Bowle mit Waldmeister. Und ja.
Wobei, das ist die junge Hexe, das ist nicht für einen Marc, wenn er jetzt also, noch Freude hat.
Er will keine junge Hexe.
Mal, er hat ja in einer Kammer geschlafen, wie Harry Potter ja. hat Besen gebraucht, okay, zum Strassen. Also er ist schon eine gute ja. Hexe.
Ja.
Eigentlich.
Ja. 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 Schon
ja, ja. Ja. Absolut, ja.
Als Noviz.
Als Noviz.
Als Noviz in den Hexenzumpf tragen sie heute
noch. Aber das sind schon Ritual, die dir die Wild pflegen.
Aber nichts Verrücktes. Das ist nicht eben da, wo man sich auch so vorstellt aus dem Märchen. Aber doch Feuer und geselliges Beisammensein. Es geht darum, um wirklich das Feiern von der Fruchtbarkeit. Weil all die alten Feste sind ja immer mit der Landwirtschaft in Verbindung gestanden. Man hat dafür gehofft, damit die Felder fruchtbar werden, dass der Sommer kommt, dass man schönes Wetter hat. Und ich glaube, der Böck verbrennen in Zürich ist ja etwas Ähnliches. Man hofft auch auf einen guten Sommer. Und wir sorgen dann noch ein bisschen für einen guten Sommer.
Und für einen guten Frühling sorgt auch der Marc Dietrich. Er tut zusammen mit seiner Frau und seinen Kumpels von der Fasnachtsklicken an der BA seit vielen Jahren die Fasnachtsbeiz betreiben. Das ist ja auch so eine Leidenschaft von dir.
Ja, Beizer sein. Ja, ja, klar. Aber das Schöne ist, ein Beizer zu sein für 10 Tage.
Ja.
Das ist so wunderschön. Das fängt an und du weißt haargenau, nach 10 Tagen kannst du es wieder abgeben. Das ist wie, ich stelle mir das vor mit Grosskind. Ja. Kannst du sie nehmen, hast Freude und dann kannst du sie wieder geben.
Ja, aber du bist auf die Schnurre, oder? Ja. Peter Su und Marc, die Lieder von diesem Trio, die klingen immer wieder zu unserer Freude, auch bei uns bei Radio SRF 1, regelmässig auf dem Plattentauer sozusagen. Und jetzt kommen sie dann noch ein bisschen intensiver auf Herbst. Ab Mitte September gibt es das Musical «Io Senza Te» mit den Hits von Peter Su und Marc, wo dich selber nicht mitspielen, notabene, sondern es wird einfach mit euren Hits bestückt. Und was gibt das?
Das gibt ein Musical, das heisst eben «Io Senza Te» mit den Hits von Peter Su und Marc. Wir stellen einfach unsere Lieder zur Verfügung. Aus diesen Liedern gibt es ein Musical. Und das sind natürlich Vollprofis, die auf dieser Bühne werden stehen. Das ist natürlich ein Domenico Blass, der das Buch geschrieben hat. Ein Stefan Huber, hervorragender Regisseur, der da zeichnet für die Regie und so. Es wird auch so, das gibt eine feine Sache in diesem Theater Elf in Zürich.
Was bedeutet dir das, dass es aus diesen Titeln, die ihr so lange damit Erfolg gehabt habt, heute noch ein Musical gibt?
Ja, das ist für mich eine sehr, sehr grosse Ehre. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist, wenn jemand von sich kann sagen kann, über mich gibt es ein Musical. Hallo? Dann kannst du wirklich sagen, jetzt kannst du gehen.
Also, am 10. September ist Premiere. Ich nehme an, Marc Dietrich, du wirst dort wahrscheinlich ziemlich nervös hocken in der Zuschauerreihe. Etwa so nervös wie an einem Eurovision Song Contest.
Richtig. Oder? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Ich weiss, dass sehr gute Leute am Werk sind. Ich bin zuversichtlich, dass das Ganze eine schöne Sache gibt. Aber ich bin einfach gespannt, wie es daherkommt. Also ich bin gespannt, wirklich wie ein Pfeilenbogen. Und allen der ganzen Crew wünsche ich jetzt schon natürlich Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. Ja, toi, 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 sind wir wieder bei diesen Sprüchen. Ja. Toi, toi, toi heisst, was ist das
toi,
genau?
Toi, toi, toi ist eigentlich, man hat früher dreimal ausgespeuzt vor den Leuten, weil man auch wieder Angst gehabt vor den Geistern, die aus dem Boden kommen könnten. Und um diese Bannen hat man am Boden gespeuzt und das ist dann nicht mehr so salonfähig. Und das toi, 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 tut eigentlich den Spucklaut symbolisieren.
Also, und wir machen ja, sorry, wenn ich das sage, wir machen ja das. Wir machen das im Theater auch, genau. Dass man sich umarmt und
genau, dass der Teufel nicht über die Schulter schaut.
Genau.
Und aus dem Boden, Boden sprießt es im Moment auch bei diesem wunderbaren Frühlingswetter. Ich nehme an, auch bei dir, Vika, in deinem Kräutergarten. Du könntest dich jetzt noch so anschliessend an die Sendung noch eine Hexe trinken, einen Zauber trinken, zum Beispiel gegen Frühlingsmüdigkeit oder so zusammenbrauen. Oder?
Also wir sind ja mit dem Zug da.
Geht auch ohne Alkohol natürlich.
Wir schauen mal, was wir machen können. Ja, genau. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken bei dir, Vika Meier-Spring, moderne Hexe und Leiterin vom Hexenmuseum zu Auenstein und bei Marc Dietrich von Petersu und Marc ehemals. Danke, dass wir in euch ein Leben reinhören, reinschauen konnten und euch allen einen wunderschönen Frühlingssonntag.
Merci. Danke vielmals.
Das war Sendung persönlich mit dem Dani Vorler und seinen beiden Gästen, der modernen Hex und dem Petersu und Mark Sänger, quasi dem Marc Gucco Dietrich. Die beiden, die man nicht hat gehört, die aber verantwortlich waren, dass man das Gespräch gehört hat, sind unsere beiden Techniker vor Ort im Tick-Theater im Kornhaus in Baden, der Hedi Massaudi und der Moritz Wetter. Nächste Sonntag ist der Beppe Lienhardt und die Lilo Wanders. Gäste beim Christian Zeugin im Cinema Luna zu Frauenfeld. Beppe Lienhardt kennen wir alle, Musiker, und Lilo Wanders, Fernsehkult-Diva, beziehungsweise ist Lilo Wanders der Künstlername. Lilo Wanders heisst eigentlich Ernst Johann Reinhardt und er ist deutscher Schauspieler und eben Travestiekünstler. Wenn ihr bei diesem Gespräch live weiter dabei sein wollt, könnt ihr das, aber die Platzzahl ist beschränkt. Ihr müsst euch also am besten noch gleich anmelden, beziehungsweise ab dem Mittwoch, ab dann gibt es den Billet für die Sendung persönlich vom nächsten Sonntag. Und zwar bei uns im Internet, ganz einfach unter srface.ch und dort auf persönlich klicken.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.